Zweites Manipulationsgesetz: Wer nicht auf sich aufmerksam macht, darf nicht erwarten, dass man ihn anhört. Wer nicht erreicht, dass man ihn anhört, hat keine Chance, sich durchzusetzen und andere zu seinem Vorteil zu beeinflussen. Wer das tut, was man tut, um nicht aufzufallen, wird auch nicht auffallen. Wer die Angst vor dem Auffallen nicht bewältigt und das Risiko nicht auf sich nehmen will, etwas vergeblich oder etwas Falsches zu tun, nimmt die Chance nicht wahr, sich durchzusetzen. Der erste Schritt, sich durchzusetzen, ist deshalb, initiativ zu sein und auf sich aufmerksam zu machen. Es gibt folgende 6 besonders wirkungsvolle Methoden, auf sich aufmerksam zu machen. Erstens das Gegenteil von dem tun, was man erwartet. Zweitens die gezielte Schmeichelei. Drittens die gezielte Provokation. Viertens das überlegene Wissen. Fünftens die Umwegmethode. Sechstens die Stehaufmännchenmethode. Der entscheidende Schritt vom Warten zum Handeln. Viele Menschen scheitern bei der Erfüllung ihrer Wünsche, Ideen und Bedürfnisse daran, dass sie nicht imstande sind, zur rechten Zeit den ersten Schritt zu tun. Der erste Schritt, das bedeutet, andere auf sich aufmerksam zu machen. Sie zu zwingen, einen zur Kenntnis zu nehmen und anzuhören. Der erste Schritt, das ist auch die Entscheidung, sich aus der Passivität zu lösen und aktiv zu werden. Ein Risiko einzugehen. Handeln statt immer nur abzuwarten. Ich kenne eine Menge großartiger, fähiger Leute, die schon in jungen Jahren resignieren. Sie warten ergeben darauf, dass irgendjemand kommt und ihnen eine Chance gibt. Sie hoffen auf den berühmten Zufall, der ihr Leben zum Besseren verändert. Sie warten an ihren Arbeitsplätzen. Sie warten in ihren Ehen, bis sich das Verhältnis zum Partner wieder bessert. Sie warten in Wartezimmern, bis sie aufgerufen werden, oder bis sich im Restaurant der Kellner Zeit nimmt, sie nach ihren Wünschen zu fragen. Sie haben 1000 wunderschöne Entschuldigungen dafür, dass sie ihr Schicksal nicht selbst in die Hand nehmen. Sie sagen, ich tue ja, was ich kann. Aber man beachtet mich nicht. Sie sagen, ich möchte schon, aber ich weiß nicht wie. Sie bauen ein ewiges, aber, vor sich auf wie eine mächtige Mauer, die sie ständig daran hindert, den ersten Schritt heraus aus der Masse der ewig Wartenden zu tun. Als ich noch zur Schule ging, es war einige Jahre nach Kriegsende, veranstaltete die amerikanische Tageszeitung New Yorker Alt-Tribüne in zahlreichen Ländern einen Aufsatzwettbewerb für 15- bis 17-Jährige. Dem Sieger aus jedem Lande winkte ein einmonatiger Aufenthalt in New York. Natürlich wären wir in unserer Klasse gerne alle einmal gratis nach New York geflogen. Aber als es darum ging, den ersten Schritt zu machen und die Chance wahrzunehmen, fanden alle, ich möchte schon, aber bei so einer Sache habe ich ja doch keine Chance. Nur ein einziger, sein Name war Gerhard Andlinger, hatte dieses verhängnisvolle Wörtchen, aber, nicht in seinem Vokabular. Er schrieb unter 4000 Bewerbern den besten Aufsatz und fuhr in die Vereinigten Staaten. Dort lernte er ein wohlhabendes, kinderloses Ehepaar kennen, das ihm später das Studium an der berühmten Princeton Universität finanzierte. Heute ist dieser Gerhard Andlinger mehrfacher Millionär und bewohnt mit seiner Familie eine der schönsten Penthouse-Wohnungen von New York. Dieses Beispiel ist eine eindrucksvolle Antwort auf die Frage, wie macht man auf sich aufmerksam? Ganz einfach, indem man etwas tut und nicht wartet, bis andere vielleicht etwas für einen tun. Das zweite Manipulationsgesetz besagt deshalb vor allem das eine, wenn Sie wollen, dass andere auf Sie aufmerksam werden, dann müssen Sie den Schritt vom Warten zum Handeln machen. Es kann der Schritt sein, der vielleicht Ihr Leben zum Besseren ändert. Ehe Sie das nächste Mal ein Restaurant betreten, sollten Sie einige Überlegungen anstellen. Stellen Sie sich vor, Sie betreten ein Restaurant, suchen sich einen freien Tisch und setzen sich hin. Dann warten Sie, bis der Kellner kommt und Ihnen die Speisekarte bringt. Der Kellner kommt, nachdem Sie eine Weile geduldig dagesessen haben. Sie verlangen die Karte, und er bringt sie Ihnen. Abwartend bleibt er vor Ihnen stehen, in den Händen Block und Bleistift, um Ihnen geziemend zu signalisieren, dass er es eilig habe. Das macht Sie nervös, deshalb sagen Sie ihm, dass er doch etwas später wiederkommen möchte, wenn Sie gewählt haben. Sie entscheiden sich schließlich für Hotdog-Rostbraten, der mit Grießnockerln als Zutat angeboten wird. Grießnockerln mögen Sie aber nicht. Als der Kellner nach einiger Zeit wiederkommt, bestellen Sie den Rostbraten, aber nicht mit Grießnockeln, sondern mit Reis. Der Kellner jedoch bedauert und meint, er könne nur bringen, was auf der Karte steht. Sie geben sich damit nicht zufrieden, und nachdem Sie einigen Unmut geäußert haben, erklärt er sich dazu bereit, in die Küche zu gehen, um den Koch zu fragen. Er rauscht ab, und Sie sitzen wieder da und warten, ohne zu wissen, ob Sie die Mahlzeit bekommen, wie Sie sie haben möchten. Wenn wir es genau betrachten, haben Sie bis jetzt die meiste Zeit Ihres Aufenthaltes in dem Lokal mit Warten zugebracht. Zudem sind Sie verärgert, weil nicht alles nach Ihren Wünschen verläuft. Sie werden aber noch viel ärgerlicher sein, wenn der Kellner wieder nach einiger Zeit des Wartens zurückkommt und mitteilt, dass er tatsächlich nur Grießnockeln zum Hortobagier Rostbraten servieren kann. Dabei wissen Sie gar nicht, ob er sich tatsächlich beim Koch für Sie eingesetzt hat. Vielleicht schiebt er den Koch nur vor, weil er selbst einfach keine Lust hat, für Sie eine Ausnahme zu machen. Um ganz ehrlich zu sein, er hatte auch gar keinen Grund dazu, für Sie eine Ausnahme zu machen. Warum nicht, werden Sie sagen, Sie bezahlen ja schließlich dafür. Dabei geht es hier um etwas ganz anderes, um etwas, das mit Geld nur sehr wenig zu tun hat. Es geht ganz einfach darum, dass Sie versäumt haben, den Kellner im richtigen Augenblick auf sich aufmerksam zu machen und für sich zu gewinnen. Betrachten wir doch einmal den Ablauf der Konfrontation zwischen Ihnen und dem Kellner aus der Sicht des Gegnerprinzips, das wir im ersten Manipulationsgesetz kennengelernt haben. Auf der einen Seite stehen Sie. Sie kommen in das Lokal in der Absicht, möglichst rasch und ohne große Komplikationen das zu essen, was Sie gerne essen möchten. An diesem Mittag sind es nicht die Grießnockeln, es ist der Reis. Auf der anderen Seite steht der Kellner, Ihr Gegner. Er will sich seinen harten Job so gestalten, wie es für ihn am einfachsten ist. Er hat nicht gerne Gäste, die mit Sonderwünschen kommen. Das kostet Zeit und zusätzlichen Aufwand, und gerade dies will er vermeiden. Im Grunde genommen ist es ihm egal, ob Ihnen das Essen schmeckt oder nicht. Sein ungestörter Arbeitsrhythmus interessiert ihn vielmehr. Er versucht deshalb, Ihnen diesen Rhythmus aufzuzwingen. Das ist die typische Ausgangsbasis für eine alltägliche manipulative Spielsituation. Die Frage ist nun, wer von Ihnen beiden setzt sich durch? Wer zwingt dem anderen seine Gangart auf? Wer macht im Manöver des Sich-Durchsetzens den ersten Schritt, der ihn seinem Ziel näher bringt? Zwei Momente sind es, die man dabei beachten muss. Wann ist der richtige Augenblick, in dem Sie den Kellner so beeinflussen können, dass er bereit ist, für Sie eine Ausnahme zu machen? Was tun Sie? In unserem konstruierten Beispiel ist bemerkenswert, dass Sie grundsätzlich die Haltung eines Wartemenschen eingenommen und beibehalten haben, bis sich ein nicht vorausschaubares Problem ganz von selbst ergeben hat. Zu diesem Zeitpunkt hatten Sie dem Kellner gegenüber noch überhaupt keinen Vorteil in der Hand, den Sie hätten ausspielen können. Er dagegen war in der günstigeren Situation. Ihm machte es ja wenig aus, Sie noch ein Weilchen warten zu lassen, währenddessen sich Ihr Ärger in einem Maße steigerte, dass Sie bald gar nicht mehr so sehr an das Essen dachten als an das mangelnde Entgegenkommen des Kellners. Sehen wir uns nun noch einmal den Ablauf des Geschehens an und prüfen wir, wann was hätte geschehen können. Erstens, Sie betreten das Lokal. Anstatt sich hinzusetzen, suchen Sie sofort Kontakt mit dem Kellner. Sie warten nicht, sondern gehen auf ihn zu und fragen ihn, wo ein guter Tisch für Sie frei ist. Wenn er weggeht, um einen zu suchen, folgen Sie ihm. Eines ist vor allem wichtig, nicht warten, sondern dem Gegner auf den Fersen bleiben. Er darf Ihnen nicht mehr entkommen, bis Ihr Vorteil durchgesetzt ist. Es gibt Meister der Manipulation. Die gehen in dieser Phase des manipulativen Spiels folgendermaßen vor: Sie lassen sich einen Tisch zeigen und lehnen ihn grundsätzlich erst einmal ab. Und zwar mit einigen mehr oder weniger kritischen Bemerkungen. Tatsächlich nehmen sie dann auch erst den zweiten oder dritten Tisch, den ihnen der Kellner zeigt. Durch solche kleinen Tricks wird dem Gegner signalisiert, dass sie wählerisch sind und dass es für ihn besser ist, ihre Wünsche rasch und exakt zu erfüllen, weil sie ihm sonst keine Ruhe mehr lassen. Zweitens, der Kellner bringt die Karte. Anstatt ihn wieder fortgehen zu lassen, verwickeln Sie ihn sofort in ein Gespräch. Lassen Sie ihn einen Vorschlag machen, was Sie essen könnten. Fragen Sie ihn nach der Spezialität des Hauses. Es ist besser, ihn die Karte von oben bis unten her sagen zu lassen, als ihm eine Chance zu geben, wieder wegzugehen. Auch hier ist es nicht unwichtig, dem Gegner auf ihr Qualitätsbewusstsein dadurch aufmerksam zu machen, dass sie nicht die erstbeste angebotene Speise nehmen. Drittens, Sie bestellen Reis. In dieser Phase der Konfrontation sollten Sie dem Kellner eigentlich schon so imponiert haben, dass er Ihnen nicht mehr leichtfertig einen Wunsch abschlägt. Sollte er es doch tun, sollte er doch sagen, dass er erst den Koch fragen müsste, dann scheuen Sie sich nicht, ihm nachzurufen: "Ja, ja, reden Sie mit ihm, sonst komme ich in die Küche und tue es selbst." Glauben Sie mir, der Koch wird sich alle Mühe geben, nur um Sie daran zu hindern, in der Küche herumzustehen. Fassen Sie nun bitte diese vorgeschlagenen Möglichkeiten nicht als für jedermann gültige Normen auf, sondern als Anregung dafür, wie man verhindern kann, zur Passivität verurteilt zu werden. Dieser eine Schritt vom Warten zum bewussten Handeln macht Sie, und das ist nicht hoch genug zu werden, vom Zufall und von anderen Leuten unabhängig. 6 wirksame Methoden, andere auf sich aufmerksam zu machen. Sicherlich haben Sie inzwischen schon längst erkannt, dass unser Beispiel aus dem Restaurant und die bisherige Beschäftigung damit nicht allein dazu dienen sollte, Ihren nächsten Besuch in einem Lokal nun problemloser zu gestalten. Lassen Sie uns deshalb die grundsätzliche Absicht hier kurz noch einmal zusammenfassen. Sie sollen sich darüber klar sein, wie wichtig es ist, selbst die Initiative zu ergreifen, statt sich immer nur auf andere zu verlassen. Sie sollten sich mit der Einstellung vertraut machen, dass jeder, von dem Sie einen Vorteil für sich erwarten, im Spiel der gegenseitigen Manipulation Ihr Gegner ist. Sie sollten verstehen, dass der andere, genauso wie Sie, seinerseits auf seinen Vorteil bedacht ist und Sie in diesem Sinne beeinflussen möchte. Schließlich sollten Sie erkennen, wie wichtig es ist, rechtzeitig einen entscheidenden Schritt zu machen, den Sie später auswerten können. Wenn Sie sich über diese 4 Punkte im Klaren sind und in Zukunft danach handeln, wird es Ihnen nicht nur im Umgang mit Kellnern nützen. Welche möglichen Methoden des ersten Schrittes es gibt, lesen Sie auf den folgenden Seiten. Erstens, das Gegenteil von dem tun, was man von Ihnen erwartet. Ich saß vor Jahren einmal mit einem Freund in einer nicht gerade anspruchsvollen Bar. Zu fortgeschrittener Stunde stand plötzlich ein schon ziemlich angetrunkener Bursche vom Nebentisch auf und ging drohend auf den arglos dasitzenden Pianisten zu. Es war eine dieser Situationen, die man sonst eigentlich nur in Filmen miterlebt. Plötzlich war Spannung im Raum. Man spürte, dass etwas passieren würde. Die Gespräche verstummten, alles wartete voller Neugier. Der Gast pflanzte sich vor dem Klavierspieler auf und klappte ihm den Deckel herausfordernd vor der Nase zu. Dann hob er drohend seine rechte Faust und schrie dem Pianisten ins Gesicht: "Du bist der größte Trottel hinter einem Klavier, der mir in meinem ganzen Leben untergekommen ist." Offensichtlich wollte der Mann seine aufgestauten Aggressionen unter dem Einfluss des Alkohols an irgendjemanden abreagieren. Der Musiker war ein hochgewachsener, blonder Kerl mit breiten Schultern. Ich dachte deshalb, dass er nun sicherlich aufspringen und seinem wenigstens um einen Kopf kleineren Herausforderer eine herunterhauen würde. Aber das tat er nicht. Er blieb ganz ruhig sitzen, lächelte sehr verständnisvoll und sagte dann freundlich: "Ich bin also Ihrer Meinung nach ein Riesentrottel. Bitteschön. Aber was ist das schon?" Dann klappte er den Deckel wieder hoch und klimperte wie abwesend vor sich hin. Ich gebe zu, dass ich nicht ungern bei einer ordentlichen Keilerei zugeschaut hätte. Sie wäre mir aber sicherlich nicht so eindrucksvoll in Erinnerung geblieben wie dieser Verlauf einer Provokation. Die Zuschauer brüllten vor Lachen, einige applaudierten sogar. Der streitbare Gast wusste vorerst nicht, wie er sich in dieser Situation verhalten sollte, bis er sich entschloss, an der Bar noch einen Whisky zu bestellen. Was war geschehen? Der Pianist hatte das Gegenteil von dem getan, was sein Gegner von ihm erwartet hatte, und brachte ihn damit völlig aus der Fassung. Wir alle befinden uns fast täglich auf irgendeine Weise in ähnlichen Situationen. Und wir alle haben uns angewöhnt, dabei nach allgemein eingefahrenen Klischees zu reagieren. Auf Angriff mit Gegenangriff. Auf Beschuldigung mit Verteidigung. Auf Fehlverhalten eines anderen mit Kritik. In Gegenwart von sogenannten höhergestellten Personen mit Ehrfurcht und Respekt. Auf Niederlagen mit Niedergeschlagenheit. Wir reagieren so, wie die meisten anderen auch reagieren würden. Das ist ein enormer Vorteil für alle, die uns zu ihrem Nutzen manipulieren wollen. Unsere Reaktion in der Masse wird für sie im Voraus berechenbar. Und wir als Einzelne fallen in der Masse überhaupt nicht auf. Umso mehr werden wir deshalb beachtet, wenn wir das Unerwartete, das Überraschende tun. Es gibt ein paar Leute, die scheinen den Sinn für das Originelle, für geistreiche Pointen und überraschende Effekte mit in die Wiege gelegt bekommen zu haben. Wo sie auftreten, richten sich die Blicke auf sie. Was sie tun und sagen, kommt an. Einige verdienen mit dieser Fähigkeit eine Menge Geld. Aber was tun wir anderen, denen Originalität nicht angeboren ist? Müssen wir von vornherein darauf verzichten, auf diese Weise die Aufmerksamkeit auf uns zu lenken? Durchaus nicht. Es gibt eine einfache Faustregel, nach der wir uns richten können. Sie steht am Beginn dieses Abschnitts, aber man kann sie gar nicht oft genug wiederholen. Sie lautet, das Gegenteil von dem tun, was man erwartet. Beispielsweise, wenn jemand Sie kritisiert, verteidigen Sie sich nicht sofort. Sagen Sie vielmehr, ja, ja, an Ihrer Kritik ist etwas dran. Erklären Sie mir doch genauer, wie Sie zu Ihrer Meinung kommen, vielleicht kann ich daraus etwas lernen. Wenn Sie selbst mit dem Vorgehen eines anderen nicht einverstanden sind, sagen Sie nicht einfach, was du da gemacht hast, ist Mist. Das passt mir überhaupt nicht. Sagen Sie, du hast das Beste aus der Sache herausgeholt. In einem Punkt ist es vielleicht nicht ganz optimal gelungen. Wenn Sie selbst einen Fehler gemacht haben, versuchen Sie erst gar nicht, ihn dem anderen gegenüber zu beschönigen. Geben Sie ihn ganz offen zu und übertreiben Sie dabei sogar noch ein bisschen, bis der andere von sich aus sagt, na, so arg war's ja gar nicht. Wohlgemerkt, es geht dabei nicht darum, ein paar gefällige Floskeln des Wohlverhaltens an den Tag zu legen. Es geht darum, sich durch ein gezieltes manipulatives Manöver die Ausgangsposition für ein weiteres Vorgehen zum eigenen Vorteil zu sichern. Dazu brauchen Sie die Aufmerksamkeit des anderen, des Gegners im manipulativen Spiel. Sie müssen ihm durch anders Verhalten imponieren. Zweitens die gezielte Schmeichelei von den 6 hier angeführten Methoden des auf sich aufmerksam machens ist die gezielte Schmeichelei wohl jene, die am einfachsten anzuwenden ist und die wie kaum eine andere zu prompten Ergebnissen führt. Es gibt allerdings sehr viele Leute, die Schmeichelei grundsätzlich als etwas ablehnen, das ihrer nicht würdig ist. Sie stehen auf dem Standpunkt, wenn ich recht habe, habe ich recht, da brauche ich um niemanden zu buhlen. Ich habe schließlich auch meinen Stolz, sagen sie. Seinen Stolz zu haben, das ist natürlich jedermanns gutes Recht. Selbstverständlich ist es auch jedermanns Recht, würdig und stolz mit seiner Umwelt in Fehde zu liegen, weil sie ihn halt einfach nicht verstehen will. Es muss allerdings auch hier gesagt werden, dass in unserem Fall die Schmeichelei nicht als eine unterwürfige Art von Höflichkeit zu verstehen ist, sondern als gezielt angewandte Methode der Manipulation. Es soll damit eine Basis der positiven Einstellung erzielt werden, von der aus wir weiter unser gestecktes Ziel verfolgen können. Ein typisches Beispiel dafür, wie wirksam diese Methode sein kann, ist die Werbung auf dem Waschmittelsektor. Millionen Frauen unterliegen seit vielen Jahren der Suggestion, sie seien vorbildliche Hausfrauen und Mütter, weil sie die Wäsche ihrer Familie mit einem ganz bestimmten Weißmacher behandeln. Mit Millionen an Werbeaufwand ist es Firmen gelungen, den Kundinnen einzureden, sie seien nur dann gute Hausfrauen, wenn ihre Wäsche besonders weiß ist. Dabei gibt es keinen ersichtlichen Grund dafür, warum Wäsche noch weißer als weiß sein sollte. Die einfache Methode, mit der die Firmen vorgehen, ist nichts anderes als die Schmeichelei. Du bist eine vorbildliche Hausfrau, weil du eine besonders weiße Wäsche hast. Sehr häufig wird auch in der Werbung eine gute Hausfrau einer anderen, einer Unwissenden, gegenübergestellt, deren Wäsche grau und fleckig ist. Aber Lob und Schmeichelei als gezielte Manipulation sind keinesfalls nur in der kommerziellen Werbung wirksam. Wenn wir es genau betrachten, beruht auch unser bisheriges Erziehungssystem größtenteils darauf. Lob und Schmeichelei dienen in Verbindung mit Tadel und Strafandrohung dazu, die Menschen zu Einordnung und Leistung anzuhalten. Ein Lehrer beispielsweise, der den Schüler A lobt, weil er besonders brav war, bindet damit den Gelobten an sich und sein Ordnungsprinzip. Der Schüler wird sich durch dieses Lob den anderen überlegen fühlen und denken. Der Lehrer ist prima. Er versteht mich und zeichnet mich vor den anderen aus. Er wird versuchen, diesem Lob auch in Zukunft gerecht zu werden. Andererseits hat der Lehrer durch sein Lob den Schüler A den anderen als Vorbild hingestellt, dem sie nacheifern sollen, wenn sie auch gelobt werden und die ersehnte Aufmerksamkeit auf sich lenken möchten. Sie alle kennen die Formel, Herr B. erhält für vorbildliches Verhalten. Wir lesen sie in Zeitungen, auf Anschlagbrettern und hören sie immer wieder, wo wir auch arbeiten. Belobigungen, Prämien, Orden, Medaillen, alles das sind nichts anderes als gezielte Schmeicheleien, nach denen in allen von uns ein unstillbares Bedürfnis vorhanden zu sein scheint. Warum, so frage ich Sie, sollten wir selbst uns nicht dieser altbewährten einfachen Methode bei der Erreichung unserer Ziele bedienen? Denn eines steht außer Zweifel, die Leute, die uns mit Lob schmeicheln und für ihre Absichten gefügig machen wollen, sind für Schmeichelei genauso empfänglich wie wir. Wenn Sie es nicht glauben, wenn Sie meinen, eine Schmeichelei sei sicherlich die abgedroschenste, primitivste Form eines Versuches, jemanden zu beeinflussen, dann probieren Sie es doch selbst aus. Hier ein paar Hinweise, sagen Sie jemandem grundlos und völlig unvermittelt, wie gut er heute aussehe. Bringen Sie einer Frau Blumen, wenn sie es am allerwenigsten erwartet. Sagen Sie Ihrem Chef, er sei der Größte, und Sie seien froh, für ihn arbeiten zu dürfen. Sagen Sie einem mürrischen Schalterbeamten, dass Sie ihn wegen seines vollen Haarwuchses beneiden. Alles plumpe Schmeicheleien, zugegeben. Aber wenn Sie ganz ehrlich sind, dann fallen Sie selbst immer wieder darauf herein. Hier sollen Sie ja nichts weiter tun, als einmal auszuprobieren, wie die anderen darauf reagieren. Vielleicht gewinnen Sie daraus ein paar praktische Erkenntnisse, die Ihnen mehr über das Wesen der Manipulation sagen als alles, was Sie bisher darüber gelesen haben. Drittens, die gezielte Provokation, vorhin Schmeichelei, jetzt Provokation, werden Sie vielleicht sagen, was ist besser, was soll ich nun eigentlich wirklich tun? Antwort, wählen Sie für jede manipulative Aktion die Ihrem Gegner entsprechende Methode. Sie sollen auf der Klaviatur der Möglichkeiten spielen wie auf einem Klavier. Sie sollen jeweils jene Musik machen, die Ihren eigenen Fähigkeiten und Ihrer Mentalität liegt. Sie sollen sich dem Gegner, der Situation und ihrem Ziel anpassen. Nur eines sollen sie nicht oder von nun an nicht mehr, und das ist warten, bis andere ihnen das Gesetz des Handelns aufzwingen. Lassen Sie uns hier wieder ein paar grundsätzliche Überlegungen anstellen, die für das Verständnis der Zusammenhänge wichtig sind. Sie verfolgen eine bestimmte Zielvorstellung und wollen jemand anderen davon überzeugen. Wenn Sie das gesetzte Ziel erreichen wollen, dürfen Sie es nicht dem Zufall überlassen, Sie müssen selbst die Initiative ergreifen. Sie fragen sich, wer sind meine Gegner, die ich so beeinflussen muss, dass sie mir zur Erreichung meines Zieles verhelfen? Wenn es mehrere Gegner sind, fassen Sie vorerst jenen ins Auge, mit dessen Hilfe Sie die erste Etappe auf Ihrem Weg zum Ziel bewältigen wollen. Ihr erster Schritt ist es, ihn auf Sie aufmerksam zu machen. Sie fragen sich, welche Methode wende ich dabei an? Ihre Entscheidung wird von verschiedenen Voraussetzungen abhängen. Diese Voraussetzungen sind, erstens die Person des Gegners, zweitens die Situation bei ihrer Konfrontation, drittens ihre eigene Position. Hier ist der Punkt, wo Sie entscheiden müssen, ob der provokante Widerspruch die richtige Methode zur Erringung der Aufmerksamkeit Ihres Gegners ist. Es gibt ungezählte Arten von Provokation, vom einfachen, nein, wenn der Gegner ein, ja, erwartet, bis zur gezielten Beschimpfung. Während die Schmeichelei dazu dienen kann, den Gegner in Sicherheit zu wiegen, bewirkt die gezielte Provokation beim Gegner eine Verunsicherung. Hier ein Beispiel, es gibt Ehefrauen, die sich ihrer Männer absolut sicher fühlen. Sie tut so, als wäre er ihr hoffnungslos ausgeliefert, und sie nützt diese Situation auch aus. Sie beutet ihn aus, sie demütigt ihn, sicherlich kennen Sie solche Fälle aus Ihrem Bekanntenkreis. Wenn der Mann nicht zur rechten Zeit eine Maßnahme ergreift, mit der er seine gleichwertige Position zurückerabbert, wird ihm sehr bald nichts anderes mehr übrig bleiben als die ergebene Resignation in sein Schicksal. Oder die Flucht. Ich kenne einen Fall, indem die Frau sich bei ihrem Mann 10 Jahre lang immer wieder in entscheidenden Dingen durchsetzte, weil sie ihn 1-2 Mal im Jahr damit drohte, sich scheiden zu lassen. Oder sie fing an, ihre Koffer zu packen, um wie sie sagte auszuziehen und ihn mit den Kindern allein zu lassen. Es kostete den armen Teufel stets große Anstrengungen, sie von ihren Absichten wieder abzubringen. Bis er eines Tages Folgendes tat, als sie wieder einmal unter Einsatz ihres ganzen, Ehefrauen in besonders hohem Maße eigenen Talents für dramatische Szenen die Koffer packte, um sich scheiden zu lassen, sagte er bloß in aller Ruhe, mein Schatz, ich habe es mir überlegt. Die Scheidung ist wirklich der beste Weg, um unser Problem zu bereinigen. Und er machte sich daran, ihr beim Packen behilflich zu sein. Inzwischen sind weitere 6 Jahre ins Land gegangen, die beiden sind noch immer verheiratet und führen eine der besten Ehen, die ich kenne. Müßig zu sagen, dass von Scheidung seither nie mehr die Rede war. Dies ist ein Beispiel dafür, wie Provokation dazu dienen kann, Provokation zu neutralisieren. Denn zweifellos war das, was die Frau tat, auch nichts anderes als geschickt angewandte Provokation. In Wahrheit hatte sie nie die Absicht, sich scheiden zu lassen, sonst hätte sie es ja schon längst getan. Sie wollte ihren Mann nur verunsichern. Sie wollte ihm nur signalisieren, wenn du nicht nachgibst, tue ich etwas, was dir sehr unangenehm sein wird. Und was tat er? Er redete ihr zu, er gab nach, er schmeichelte ihr, bis sie wieder nachgab nicht, ohne die unausgesprochene Drohung, also gut, ich bleibe. Aber wenn du wieder einmal nicht tust, was ich will, dann mache ich ernst. Sie sehen, dies ist auch ein Beispiel dafür, wie die gezielte Provokation von ihr der Schmeichelei überlegen sein kann, von ihm. Während die Provokation als Gegenaktion von ihm zum Erfolg führt. Entscheidend dabei ist natürlich die Bereitschaft, ein gewisses Risiko einzugehen. Der Mann wusste ja nicht genau, ob sie sich nicht wirklich scheiden lassen wollte, oder ob sie nur bluffte. Andererseits wusste sie bei ihrer ersten Scheidungsdrohung nicht, ob er nicht sofort damit einverstanden sein würde. Erst als er immer wieder nachgab, wurde sie ihrer Sache sicher. Jedenfalls zeigt dieses Beispiel, wie eine gezielte Provokation oder Gegenprovokation dazu dienen kann, sich dem Partner gegenüber zu behaupten und das einseitig festgefahrene Verhältnis neu zu beleben. Sie sehen an diesem Beispiel auch, dass die gezielte Provokation und der Bluff nicht sehr voneinander verschieden sind. Wichtig dabei ist, und das kann nicht oft genug betont werden, dass die Provokation, von der hier die Rede ist, nichts mit Emotion und emotionaler Aggression zu tun hat. Selbstverständlich werden Sie hin und wieder jemanden beschimpfen oder beleidigen, nur um eine aufgestaute Aggression loszuwerden. Sie werden losbrüllen, mit der Faust auf den Tisch schlagen und nachher von einer Last befreit sein. Diese absolut legitime Art der seelischen Hygiene durch Aggressionsentladung hat jedoch nichts mit der hier gemeinten Provokation zu tun, bei der die Betonung immer auf dem ergänzenden Beiwort, gezielt, liegen muss. Sie sollen also an dieser Stelle ein paar Minuten innehalten und ihre Beziehungen zu den Personen überdenken, mit denen sie täglich zu tun haben. Tun Sie es, indem Sie sich fragen, welche dieser Beziehungen vielleicht schon seit geraumer Zeit festgefahren sind, und zwar zum Vorteil des anderen. Überlegen Sie dabei, ob Sie nicht an dieser Situation dadurch selbst schuld sind, weil Sie sich durch den anderen provozieren ließen und aus Angst immer wieder nachgegeben haben. Viertens, das überlegene Wissen. Stellen Sie sich einmal folgende Situation vor: 4 Vertreter bemühen sich, mit dem industriellen K ins Geschäft zu kommen. Er ist bekannt als harter Geschäftsmann, mit einem gefürchteten Zynismus im Umgang mit Partnern und Mitarbeitern. Außerdem ist er verbittert durch die Scheidung von seiner Frau, die mit einem Jüngeren durchbrannte. Vor 3 Jahren verlor er außerdem den Sohn bei einem Verkehrsunfall. Die 4 Leute, die auf den Abschluss scharf sind, haben sich alle sorgfältig auf das Gespräch mit diesem Mann vorbereitet. Sie alle bringen umfassende Unterlagen mit und verstehen es ausgezeichnet, sie zu interpretieren. Einer der Bewerber weiß darüber hinaus, dass K. ein geradezu fanatischer Verehrer der Werke des Malers W. ist, von dem er ein Bild in seinem Büro hängen hat. Der Bewerber hat deshalb Leben und Werk des Malers W. ebenso gründlich studiert wie die geschäftlichen Vorschläge, die er unterbreiten will. Nach der Begrüßung und dem einleitenden gegenseitigen Kennenlernen bringt der Bewerber im Büro K das Gespräch ganz zufällig auf das bewusste Bild an der Wand. Er macht einige Andeutungen über seinen Wert und zählt mehrere Werke des Malers auf, die in verschiedenen Galerien und Museen in aller Welt hängen. Er weiß auch, dass W dafür bekannt war, eine ganz bestimmte Technik der Farbmischung verwendet zu haben. Alles in allem, es wurde während der ganzen Zeit des Beisammenseins mehr über Malerei gesprochen als über das Geschäft. Es braucht nicht besonders betont zu werden, welcher von den Vertretern dieses Geschäft machte. Zu sagen bleibt nur, dass diese Geschichte nicht erfunden ist und dass jener Bewerber heute selbst in der Firma von K. in leitender Position tätig ist. Aufmerksamkeit erregend durch überlegenes Wissen war in diesem Fall eine Mischung der Methoden, gezielte Schmeichelei, und das Gegenteil von dem Tun, was man erwartet, nur auf eine von ihnen anspruchsvollere Weise. Es erfordert einige Vorarbeit außerhalb des üblichen Rahmens, nämlich das Einholen von Informationen über den Gegner. Aber ist das etwas so Außergewöhnliches? Jene gewiegte Werbeleute und Propagandisten eine Werbekampagne entwickeln. Studieren Sie erst einmal die potenziellen Kunden, die Sie ansprechen wollen. Jeder Erzeuger eines Produkts erforscht die Bedürfnisse, vor allem aber die Kaufgewohnheiten seiner Käufer, ehe er da angeht, diese Gewohnheiten für sich auszunützen. Gar nicht zu sprechen von den Militärs, die in Krieg und Frieden ihre Gegner genau studieren, um im Ernstfall ihre Schwächen zu kennen. Nur wir, die Nicht-Professionellen im Spiel der Manipulation, verlassen uns allzu oft auf den Zufall und darauf, dass uns im Augenblick der Konfrontation schon irgendetwas Wirkungsvolles einfällt. Damit aber überlassen wir auch den Erfolg dem Zufall. Die Methode des überlegenen Wissens setzt deshalb das rechtzeitige Studium des Gegners voraus, das Sammeln von Informationen. Wenn es notwendig ist, schon lange, ehe wir zur Konfrontation antreten. Hier sind einige Hinweise darauf, welche Arten von Informationen uns von Nutzen sein können. Erstes Geburtsdatum, Sternbild und Kinder. Zweitens besondere Liebhabereien. Drittens der persönliche und berufliche Werdegang. Vierte Zugehörigkeit zu Vereinen. Fünftens der Bekanntenkreis. Sechstens die Familie. Fünftens die Umwegmethode. Die bisher beschriebenen Methoden, andere auf sich aufmerksam zu machen, verlangen vorwiegend die direkte Konfrontation mit dem Gegner. Es gibt aber Fälle, in denen wir an eine Person herankommen wollen, die für uns auf direktem Wege nicht erreichbar ist. Es kann auch sein, dass wir diese Person überhaupt noch nicht kennen. Angenommen, der Automechaniker M ist mit seinem Arbeitsplatz nicht zufrieden. Er möchte mehr verdienen, bessere Arbeitsbedingungen und günstigere Aufstiegschancen haben. Er hat eine klare Vorstellung seiner Wünsche, er besitzt auch die Fähigkeiten, größeren Ansprüchen gerecht zu werden. Nur eines fehlt ihm noch zur Veränderung seiner Situation, er weiß nicht, wo der Arbeitgeber ist, der genau den Typ von Mechaniker sucht, den M verkörpert. Da es ungezählte Menschen gibt, die mit ihrem Job unzufrieden sind, die genau wissen, was sie erreichen möchten, aber schließlich doch resignieren, weil sie daran scheitern, den für sie idealen Arbeitgeber auf sich aufmerksam zu machen. Wollen wir die Möglichkeiten im Falle M ausführlich behandeln. Was tut also der Mechaniker, nachdem er den festen Entschluss gefasst hat, sich zu verändern? Erste Phase, aus vielen Möglichkeiten eine Auswahl treffen. M liest in einem Zeitraum von etwa 3 Wochen aufmerksam die Stellenangebote in den Zeitungen und prüft, ob es für ihn ein oder mehrere geeignete Angebote gibt. Sobald er eines gefunden hat, das ihm interessant erscheint, meldet er sich und führt ein persönliches Informationsgespräch mit dem Firmenchef oder dem zuständigen Abteilungsleiter. Wenn dieser Weg nicht zum Erfolg führt, gibt er selbst ein Inserat in einer Zeitung auf. Nicht unwesentlich ist dabei, dass er die gestellte Frist von 3 Wochen nicht überschreitet. Denn er sollte die Zeit des Wartens begrenzen, um sich nicht an das Abwarten zu gewöhnen und schließlich vielleicht zu resignieren. Er sollte vielmehr von Anfang an festlegen, bis zu diesem Zeitpunkt warte ich, dann aber werde ich selbst aktiv. Er achtet darauf, dass sein Inserat möglichst am Wochenende erscheint, wenn die Leute Zeit dazu haben, Zeitungen ausführlicher als an anderen Tagen zu studieren. Er wird seine wichtigsten Forderungen kurz und bestimmt anführen und ersuchen, man möge die Angebote an den Verlag schicken. Als Begründung für seinen Stellenwechsel wird er anführen, suche bessere Aufstiegs- und Verdienstmöglichkeiten. Vielleicht wird er auch andeuten, dass er sich zurzeit in einer gesicherten Stellung befindet. Aus den eingehenden Angeboten wird er sich die interessant erscheinenden aussuchen und einen persönlichen Kontakt herstellen. Wenn auch dieser Weg nicht zum Erfolg führt, wird er von sich aus die Mechanikerwerkstätten der Stadt überprüfen. Er wird Adressen aufspüren, wird sich bei Kollegen erkundigen, wird das Branchenverzeichnis durchblättern. An die Besitzer aller ihm interessant erscheinenden Betriebe schreibt er Briefe. Sie lauten etwa: Sehr geehrter Herr X. Ich bin Automechaniker mit 7-jähriger Berufserfahrung. Mein Spezialgebiet ist: Mein bisheriger Arbeitsplatz bietet mir nicht mehr jene Aufstiegsmöglichkeiten, die ich mir meiner Leistungsfähigkeit entsprechend vorstelle. Ich suche deshalb ein neues und günstigeres Betätigungsfeld. Meine Lohnvorstellungen belaufen sich auf: Wenn Sie an einem unverbindlichen Gespräch interessiert sind, ersuche ich Sie, mir an die Adresse Postlagern zu schreiben. Für diesen Umweg bitte ich Sie um Verständnis. Aber ich arbeite in ungekündigter Stellung und möchte meinen bisherigen Arbeitgeber nicht brüskieren. Der Hinweis, den Arbeitgeber nicht brüskieren zu wollen, ist nicht unbedingt ernst gemeint, sondern vorwiegend von taktischer Bedeutung. Denn es imponiert einem neuen Arbeitgeber, wenn er sieht, dass man dem alten gegenüber fair war. Er wird denken: Dieser Mann verhält sich seinem bisherigen Chef gegenüber anständig, also wird er es mir gegenüber auch tun. Andererseits kann es natürlich auch der Fall sein, dass M von sich aus daran interessiert ist, seinen bisherigen Chef auf Umwegen wissen zu lassen, dass er bessere Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten sucht. Wenn der Chef M dann zur Rede stellt, streitet dieser gar nicht ab, dass er auf der Suche nach einer anderen Arbeitsstelle ist. Ganz ruhig und sachlich legt er seinen persönlichen Standpunkt dar und zeigt, dass er fest entschlossen ist, seine Vorteile wahrzunehmen. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Arbeitgeber einem altbewährten Mitarbeiter erst neue Chancen bot, als dieser ihm ernsthaft mit dem Weggehen drohte. In diesem Falle hätte ihm genauso sein Ziel erreicht wie bei einem tatsächlichen Weggang. Die Aufmerksamkeit des Gegners wurde erweckt und zum eigenen Vorteil genützt. Zweite Phase: Entscheiden, wie man sich bei der ersten Begegnung Aufmerksamkeit verschafft. Nehmen wir nun aber an, dass M aus den zahlreichen Auswahlmöglichkeiten, die er sich schuf, eine ausgesucht hat. Eine persönliche Verabredung ist vereinbart. M überlegt, welche der möglichen Methoden er anwenden kann, um bei seinem Gegner, dem potenziellen Chef, von Anfang an positive Aufmerksamkeit zu wecken und sich damit eine günstige Ausgangsbasis zu verschaffen. Lassen Sie mich an dieser Stelle noch einmal kurz wiederholen, was Viktor O. Schwab für die 5 wichtigen Stufen des Verkaufsvorgangs hält: Erstens die Aufmerksamkeit des potenziellen Käufers erregen. Zweitens ihm Vorteile aufzeigen, die das Produkt für ihn hat oder haben kann. Drittens diese Vorteile beweisen. Viertens beim Käufer das Bedürfnis wecken, den Vorteil wahrzunehmen. Fünftens den Käufer zum Handeln auffordern. Genau das, was Schwab hier sagt, gilt für M bei der Konfrontation mit seinem Gegner. Es gilt für sie an jedem Tag und bei allem, was sie anderen Menschen verkaufen wollen. Sei es ein Produkt oder eine Meinung oder gar sich selbst. Sei es, dass sie jemanden veranlassen wollen, etwas zu tun, woraus sie einen Vorteil ziehen können. M wird also Punkt für Punkt der Schwabschen Verkaufsformel auf ein Blatt Papier schreiben und sich fragen: Wie gehe ich vor? Da uns hier vorwiegend Punkt 1, also die Erregung von Aufmerksamkeit interessiert, wird er prüfen, welche der möglichen Methoden er anwenden kann, das Gegenteil von dem tun, was man erwartet. Die gezielte Schmeichelei. Die gezielte Provokation. Oder er wird weiter die Umwegmethode anwenden. Dafür allerdings müssten gewisse Voraussetzungen gegeben sein. Etwa, dass der Onkel oder irgendein anderer Verwandter oder Bekannter zufällig ein Schulfreund oder Stammtischbruder des zukünftigen Arbeitgebers ist. Oder dass er vielleicht einem Sportverein angehört. Dann würde dieser Bekannte bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit seinem Freund sagen: Hör einmal, ich kenne da einen Mann, der möchte von seiner alten Firma weggehen. Ein klasse Mechaniker, sage ich dir. Ich würde einmal mit ihm reden, bevor ihn dir jemand wegschnappt. Der Freund würde dann fragen, wie heißt er denn? Und wenn er den Namen erfährt, würde er sagen, ja, ja, der kommt ja morgen, um sich vorzustellen. Es würde sich ein kurzes Gespräch entspinnen, das jene Aufmerksamkeit schafft, die M für seine Begegnung mit seinem Gegner braucht. Zusammenfassend kann man sagen, die Umwegmethode bedeutet nichts anderes, als andere Leute oder auch Medien wie in unserem Fall die Zeitung zwischenzuschalten, um an den Gegner heranzukommen und Aufmerksamkeit bei ihm zu erwecken, noch ehe wir selbst in Erscheinung treten. Sechstens, die Stehaufmännchen-Methode. Als ganz junger Zeitungsreporter arbeitete ich ein paar Jahre lang unter einem Chefredakteur, der Entschuldigungen für Versagen mit dem Stereotypensatz zu beantworten pflegte: Mein lieber Freund, ein Versuch ist nichts, es zählt nur das Ergebnis. Dieser Satz zeigt eine der Ursachen auf, warum so viele es nicht schaffen, andere auf sich aufmerksam zu machen und sich durchzusetzen. Ich habe es ja versucht, aber die anderen haben mich nicht verstanden. Das ist eine häufige Entschuldigung für ungezählte Menschen, die im Leben nicht weiterkommen. Sie wälzen die Schuld ihres Misserfolges auf die anderen ab. Lassen Sie mich einige Aussprüche zusammenstellen, die ich in den vergangenen Jahren gesammelt habe. Ein Lehrer, ich habe es versucht, den Schülern durch Gutes zu reden Ordnung beizubringen. Aber es hat nichts genützt. Jetzt greife ich mit harten Strafen durch. Das ist die einzige Sprache, die Sie verstehen. Ein Vorgesetzter, ich habe dem Mann 5-mal erklärt, was er tun soll, und dann hat er doch das Verkehrte gemacht. Ein Angestellter, ich weiß genau, dass ich im Recht bin, trotzdem hat er meinen Vorschlag abgelehnt. Ein Hilfsarbeiter, ich wäre immer lieber Gärtner geworden, den Beruf habe ich ja gelernt. Aber als ich mich selbstständig machen wollte, brachte ich das notwendige Geld nicht zusammen. Alle haben es versucht, aber der Erfolg blieb aus. Da haben sie eben aufgegeben. Und jeder hat eine Begründung dafür. Ich kenne eine ganze Menge Leute, die es im Finden von Argumenten für ihr Versagen zu einer wahren Meisterschaft gebracht haben. Bei manchen wird man den Eindruck nicht los, dass sie ihre Versuche überhaupt nur als Entschuldigung unternehmen, um sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, sie hätten gar nichts getan. Sie reden sich tatsächlich ein, dass ein fehlgeschlagener Versuch, aus dem man nichts lernt, höher zu bewerten ist als gar kein Versuch. Was müssen wir daraus schließen? Ganz einfach, erstens, wenn wir Aufmerksamkeit erregen wollen, müssen wir mit welcher Methode wir es auch immer versuchen darauf gefasst sein, dass wir Fehlschläge erleiden. Zweitens, ein Fehlschlag ist keine Niederlage. Er zeigt uns nur, dass wir etwas falsch gemacht haben und es das nächste Mal auf eine andere Weise versuchen müssen. Drittens, wir müssen uns klar darüber sein, dass es immer noch ein nächstes Mal gibt. Es liegt an uns und ganz allein an uns, ob wir aufgeben oder weitermachen. Viertens, es nützt Ihnen überhaupt nichts, wenn Sie, um Aufmerksamkeit zu erregen, schmeicheln oder das Gegenteil von dem tun, was man erwartet. Oder wenn Sie provozieren und Informationen sammeln, ehe Sie Ihrem Gegner gegenübertreten, wenn Ihre Versuche nicht zum Ziel führen. Natürlich nützt es Ihnen auch nichts, wenn Sie Ihren Misserfolg dadurch zu rechtfertigen suchen, dass Sie dieses Buch in die Ecke schleudern, weil Ihnen alle hier aufgezeigten Hinweise nicht helfen. Über Ihren Erfolg wird nur entscheiden, was Sie selbst aus diesen Hinweisen machen. Wohlgemerkt, was Sie daraus machen, und nicht, welche Versuche Sie unternehmen, um das Beste daraus zu machen. Ein Versuch ist nichts, es zählt nur das Ergebnis. Dieser Satz enthält so viel Lebensweisheit, dass Sie ihn sich auf ein Stück Papier schreiben und in Ihre Brieftasche legen sollten, damit Sie ihn von Zeit zu Zeit wieder einmal lesen. Mein früherer Chefredakteur hat ihn übrigens nicht erfunden. Er stammt vielmehr von George Bernard Shaw. Man darf wohl sagen, dass dieser Mann wusste, wovon er sprach. Er hat die Schule nur 5 Jahre lang besucht und wurde trotzdem ein berühmter Autor, der 1925 sogar den Nobelpreis für Literatur erhielt. Glauben Sie aber ja nicht, er hätte das mit einem einzigen Versuch geschafft. Er war zuerst Schreiber in einem Geschäft und später 4 Jahre lang Kassier. Dann beschloss er, von der Schriftstellerei zu leben und schrieb 5 große Romane. Er sandte sie an alle möglichen Verleger in England und in den USA. Aber von dort schickte man ihm alle Manuskripte wieder zurück. ließ sich Shaw von diesen Fehlschlägen entmutigen. Keinesfalls. Er wurde Theaterkritiker und fing an, die ersten Stücke zu schreiben. Aber auch sie brachten ihm nicht die Aufmerksamkeit, die er gebraucht hätte, um von seinen Einkünften aus der Schreiberei so zu leben, wie er es sich wünschte. Hätte er nicht wirklich Grund genug gehabt, jetzt wieder an die Kasse irgendeines Geschäftes zurückzukehren, um jede Woche regelmäßig genug Geld zu verdienen, um wenigstens nicht hungern zu müssen? Er tat es nicht. Er ließ in seinem Bemühen nicht locker und versuchte es immer wieder. Nach 21 Jahren nahm man ihn dann endlich als Dramatiker zur Kenntnis. Nach 21 Jahren. An diese Geschichte sollten Sie denken, wenn Sie wieder einmal in Ihrer Brieftasche den Zettel mit dem Satz sehen: Ein Versuch ist nichts, es zählt nur das Ergebnis. Oder wenn Sie versucht sind, anderen die Schuld zu geben, weil ein einziger Versuch, auf sich aufmerksam zu machen, nicht sofort von Erfolg gekrönt war.